Herr Erb, wie sind Sie denn selbst überhaupt dazu gekommen? Also Sie sind ja Professor für Didaktik auch, oder da geht es darum, jungen Menschen auf möglichst lustvolle Art und Weise ja ihr Fach, die Physik näher zu bringen. Wie sind Sie denn dabei auch darauf gekommen, ja, dazu das Fahrrad heranzuziehen?
Ja, das haben Sie schön formuliert, mit dem auf lustvolle Art und Weise an die Physik heranzuführen. Das ist ja in der Tat das Problem, mit dem wir in der Physik zu kämpfen haben, dass sich weniger Menschen dafür interessieren, als uns das eigentlich lieb wäre. Und die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Didaktik der Physik beschäftigen, die versuchen eben Wege zu finden, um das Fach, um das Schulfach schon interessanter zu gestalten und zum Teil auch die Hochschullehre interessanter zu gestalten, um auch mehr das Verständnis zu fördern und erkennen zu lassen, dass es halt viele interessante Dinge auch zu erfahren gibt, wenn man sich mit Physik auseinandersetzt. Also ich selbst bin ja irgendwie zum Fahrradfahren gekommen, wie es vielen so geht, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann merkt man, dass man damit einfach gut vorankommt, schneller als zu Fuß, und ein Auto benötigt man nicht, und das ist einfach so ganz praktisch. Und wenn man ja das so in seinen täglichen Alltag einbaut, dann merkt man so sukzessive, dass es einem eben auch Spaß macht und man stellt sich vielleicht neuen, kleineren Herausforderungen. Und für die Physik und für das Verstehen von Physik ist es auch interessant, weil es einfach auch ein physikalisch interessantes Gerät ist.
Ja, Sie haben mir ja gestern schon ein Video zugeschickt, in dem zu sehen ist, wie ein Fahrrad auf so einem sich drehenden Laufband, quasi wie so ein Trainer, draufsteht und auf diesem Band fährt, ohne dass es festgehalten wird. Warum fällt denn das Fahrrad nicht um?
Genau, das ist eine der Fragen, die dabei, wenn es um die Physik des Fahrrads geht, interessant ist. Eine Frage ist sicherlich, warum das überhaupt eigentlich so effizient ist mit dem Fahrradfahren. Und die andere Frage ist die spannende Frage, mit der ich mich dann auch eine Zeit lang auseinandergesetzt habe, warum das Fahrrad eigentlich nicht umfällt. Ist ja eigentlich verrückt. Man fährt mit so einem Gefährt, was nur mit an so zwei kleinen Stellen den Boden berührt. Und es fällt nicht um, während ein stehendes Fahrrad, also ohne Ständer, natürlich sofort umfallen würde, tut es das fahrende Fahrrad eben nicht. Und das ist einfach eine interessante Fragestellung, der sich schon viele auch beschäftigt haben. Und wir hatten, als ich das gemacht habe, eine ältere Arbeit gefunden, die da schon die richtigen Annahmen und Aussagen macht. Und wir haben versucht, so ein paar von diesen Dingen halt experimentell nachzuvollziehen. Und das, was Sie eben angesprochen haben, das, was auf dem Video zu sehen ist, so ein Ergebnis davon. Ja, ich kann versuchen, das mit ein paar wenigen Worten zu erklären. In Wirklichkeit muss man sich natürlich dann ein bisschen genauer damit auseinanderzusetzen. Aber so kurz gesagt ist es... Ich fange mal an zu sagen, woran es nicht liegt. Also in vielen viele Menschen glauben oder ja, genau. Viele Menschen glauben oder an vielen Stellen kann man auch lesen, es hätte was mit dem Kreiseleffekt zu tun. Also Sie wissen, wenn man so einen kleinen Handkreisel hat und den andreht, dann fällt er ja auch nicht um, solange er sich dreht. Aber wenn er steht, fällt er eben um. Und beim Fahrrad könnte man meinen, da gibt es ja auch diese drehenden Räder, eins vorne, eins hinten, dass das Rad deshalb nicht umfällt. Das hat aber nur einen kleinen Effekt. In Wirklichkeit liegt es daran, dass das Fahrrad einfach intelligent, super intelligent konstruiert ist. Es gibt so einen kleinen Nachlauf, sagt man dazu. Das Vorderrad, die Lenkachse, die Steuerachse vom Vorderrad, die ist so nach vorne so geneigt, also etwas nach vorne gebogen, wenn man so will. Und das ist der entscheidende Punkt, weil dadurch das Rad nicht an der Stelle den Boden berührt, also das Vorderrad nicht an der Stelle den Boden berührt, wo diese Steuerachse den Boden trifft.
Die Steuerachse?
Wenn Sie sich vorstellen, dass man, also der Lenker ist ja an so einer Achse festgemacht, drehbar, und wenn man die nach unten verlängert, also einfach so einen Stab daneben hält.
Und der ist so leicht verschoben in der Gabel sozusagen.
Ja, und wenn man praktisch so parallel zu der Achse, an der der Lenker festgemacht ist, sich einen Besenstiel nimmt und den nach unten hält, dann sieht man, dass der ja sozusagen nach vorne geneigt ist. Ah. Und wenn man das bis auf den Boden verlängert, dann sieht man, dass diese Stange den Boden berührt an einer Stelle vor der Stelle, wo das Rad den Boden berührt. Und das nennt man Nachlauf. Das ist so ein bisschen wie, vereinfacht gesprochen, so eine Rolle vom von so einem Möbelstück oder von einem Einkaufswagen, da ist es technisch anders gelöst, aber es ist der gleiche Nachlauf. Und der Effekt ist der, dass das Rad, und das ist das Verrückte daran, ist, das lenkt selbstständig in die Richtung, in die es zu kippen droht, um dann das Kippen ja anzuhalten. Also das können Sie selbst ausprobieren, wenn Sie Ihr Fahrrad schieben, das haben Sie vielleicht schon gemacht, dass man dann das nicht vorne am Lenker anfasst und so direkt lenkt, sondern es genügt, mit einer Hand am Sattel das Fahrrad anzufassen und dann zu schieben. Und wenn man dann zum Beispiel mit seinem Rad nach links gehen will, dann neigt man es nach links und dann lenkt es selbstständig nach links.
Eine weitere Sache, die mir beim, also weil Sie gerade schon gesagt haben, eben nicht den Lenker anfassen, das mache ich auch sehr gerne. Ich fahre sehr gerne freihändig und war dann anfangs sehr erstaunt darüber, dass ich auch einen großen Bordstein nach unten, von oben nach unten fahrend überwinden kann, ohne meine Hände wieder an den Lenker zu nehmen. Und auch wenn ich, wenn das Vorderrad, also wenn ich mit genügend Geschwindigkeit das mache, auch wenn das Vorderrad quer aufkommt, unten dann auf dem Asphalt oder auf dem Bord, irgendwie auf dem Dings Holperpflaster, rolle ich doch wieder dann in meine vorher schon eingeschlagene Richtung. Wie können Sie mir das denn mal so ein bisschen physikalisch erklären?
Das ist der gleiche Effekt, wobei, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind mit dem Vorderrad quer aufgekommen, das finde ich klingt sehr mutig.
Aber es ist Real Talk. Das
hätte ich vielleicht nicht gemacht. Aber zumindest jetzt nicht genau in die Fahrtrichtung. Und zu dem Effekt, den ich eben besprochen habe, dass das Rad praktisch in die Richtung lenkt, in die man es neigt, das ist so dieser, ich suche mir selbst den richtigen Weg-Effekt sozusagen. Und deswegen kann man auch beim Freihändigfahren überhaupt lenken. Man neigt sich dann auf dem Fahrrad, das Fahrrad neigt sich mit, es lenkt in diese Richtung. Gibt es den anderen Effekt, dass das Fahrrad selbst dann dieses Vorderrad auch wieder gerade stellt und stabilisiert. Und das ist ein, im Gegensatz zu dem anderen, den ich eben genannt hatte, ein geschwindigkeitsabhängiger Effekt, der auch auf diesem Nachlauf beruht. Durch diesen Nachlauf gibt es zwei unterschiedliche Kräfte oder Drehmomente, sagt man besser noch dazu. Das eine ist geschwindigkeitsabhängig, das andere nicht. Führt dazu, dass es bei Neigung lenkt und beim schnelleren Fahren aber auch wieder sozusagen gerade zieht, diesen Lenker. Und das beides in Kombination ist gar nicht leicht zu verstehen. Das beides in Kombination führt aber dazu, dass das Fahrrad stabil fährt. Und das haben wir übrigens mit diesem Experiment, von dem Sie eben gesprochen haben, auf diesem Video ausprobiert. Da gab es so ein älteres Video schon mal in der Sendung mit der Maus, bei dem hat Christoph, also der mit dem grünen Sweatshirt, das Fahrrad, so ein Fahrrad mit einem Kartoffelsack beladen, also muss es ein bisschen schwer machen, weil das Fahrrad alleine ist zu leicht, da sitzt ja normalerweise auch ein Mensch drauf und dann kann man das so rollen lassen und das rollt einfach so den Hang runter, ohne umzukippen, also jedenfalls so lange, bis jemand sich dagegen, also bis da irgendwas im Weg steht. Und wir waren in Kontakt mit denen und haben dann unsere Experimente nochmal für die gemacht und da hatten wir die Idee, auch das Fahrrad auf so einen Rollentrainer zu stellen, also so ein Apparat, mit dem Radfahrer so mit ihrem eigenen Rad im Wohnzimmer halt fahren können. Und wenn man das antreibt motorisch, dann kann man so ein Fahrrad, also mit einem Elektromotor, wir haben so einen Waschmaschinenmotor daran gebaut, dann kann man das Fahrrad auf diesen Rollentrainer stellen und dann fährt das stabil so vor sich hin und man, also ohne dass jemand drauf sitzt, einfach für sich. Und wenn man dann so ein bisschen an der Seite anstößt, also es auch stört, dann macht das gar nichts, das Rad kriegt dann wieder seine eigene Stabilität.
Sie haben
fährt also wirklich alleine, super intelligent konstruiert, könnte man nie besser machen.
Genau, das wollte ich jetzt nochmal ansprechen. Hat da tatsächlich, also wann, also die Erfindung des Fahrrads, Mensch Birk, da haben wir jetzt auch lausig recherchiert, aber das gibt es ja auf jeden Fall schon einige hundert Jahre. Hat da die Menschheit quasi intuitiv was richtig Schlaues erfunden oder wie durchdacht war denn die Erfindung des Fahrrads überhaupt von Anfang an?
Ja, also das hat ja mit diesem Laufrad begonnen. Da ist ja schon die wesentliche Idee dahinter, dass man sein Gehwerkzeug sozusagen dadurch besser einsetzt, dass man physikalisch gesprochen den Körperschwerpunkt möglichst immer auf der gleichen Höhe lässt. Das ist das, was beim Gehen eigentlich ja mehr Anstrengung oder mehr Arbeit macht als beim Fahrradfahren. Dass man praktisch ja immer, wenn man so geht, immer gleichzeitig hoch und runter geht. Mhm. So mit jedem Schritt. Und beim Fahrradfahren hat man das eben nicht. Das macht es, das ist eigentlich der Grund, weshalb das Fahrradfahren effizienter ist als das Gehen. Und das hatte man schon mit diesem Laufrad. Und wenn man aber so ein Rad hat, bei dem man diese Vorderachse, also diesen Lenk- oder Steuerwinkel senkrecht macht, dann merkt man, da kann man da im Prinzip mitfahren. Aber es ist eben nicht selbst stabil. Und irgendjemand, das weiß ich jetzt aber auch nicht, irgendjemand hatte dann die Idee, mal das ein bisschen zu variieren, also diesen Steuerwinkel zu verändern. Und dann merkt man sofort, wie das Fahrrad dann dadurch ja stabil wird. Wir selbst haben das auch mal so gemacht. Wir haben so ein Fahrrad so umkonstruiert, dass man diesen Steuerwinkel verändern kann, dass man den senkrecht machen kann. Und dann kann man zwar mit diesem Rad fahren, aber es ist total instabil und man kann überhaupt nicht freihändig fahren oder sowas. Also man merkt, wenn man da was verändert, wie man sofort diesen Vorteil des Eigenstabilfahrens erreicht.
Hm. Sie haben das ja gerade schon angedeutet, dass das Fahrradfahren schon auch sehr effizient ist, was Mobilität angeht. Wie lässt sich denn das Fahrrad jetzt mit anderen Formen der Fortbewegung vergleichen? Wie effizient überträgt da irgendwie die Kette die Kraft, die wir in die Pedale stecken, auf die Reifen in die Straße?
Genau, also das Fahrradfahren ist wirklich für den Menschen die effizienteste Art, sich fortzubewegen. Dazu muss man sich mal klar machen, dass der Mensch jetzt so physikalisch betrachtet ist, auch so eine, ja, also wenn man den Menschen so als Maschine betrachtet, dann hat er für sich selbst genommen ungefähr den gleichen Wirkungsgrad. Also Wirkungsgrad meint, wie viel Energie muss ich sozusagen investieren. Also das ist bei uns ja chemische Energie, also Nahrung verbrennen, um bestimmte Menge nutzbare Energie zu bekommen. Und da ist der Wirkungsgrad so zwischen 20% und 30%. Das klingt jetzt nicht sehr viel. Das liegt aber eben daran, dass dabei viel Wärme entsteht und die ist ja auch zum Lebenserhalt notwendig. Und so ein typischer Verbrennungsmotor in einem Auto beispielsweise, der hat eigentlich einen gleichen Wirkungsgrad. Da würde man jetzt mal sagen, na gut, da ist das Fahrrad noch kein Gewinn. Aber der Gewinn ist natürlich, dass wir als Menschen ja erneuerbare Energie zu uns nehmen und die Autos eben mit fossiler Energie fahren. Das ist schon mal ein Grund. Und da muss man sich klar machen, dass so ein Fahrrad, das wiegt 10 bis 20 Kilogramm vielleicht und die Fahrerin, der Fahrer wiegt 50 bis 100 Kilogramm. Das heißt, das Fahrrad wiegt ein Fünftel zusätzlich von dem, was man eigentlich bewegen möchte. Man möchte sich ja selbst als Masse bewegen. Und so ein Auto dagegen, das wiegt 1000 bis 2000 Kilogramm vielleicht. Das heißt, es ist die 20-fache Masse, die man mit so einem Auto bewegt. Also allein das macht schon klar, dass es mit dem Fahrrad eben ein Vielfaches effizienter geht. Und wenn man die Leistung vergleicht zwischen Mensch und Auto, wird das natürlich noch viel drastischer, weil die Autos darauf ausgelegt sind, halt möglichst schnell mit viel Leistung und so zu fahren. Das macht es im Vergleich zum Autofahren effizient. Um es mit dem Gehen nochmal zu vergleichen, beim Gehen ist eben dieser Nachteil, dass man praktisch immer so nach oben und unten wippt. Das heißt, das Fahrrad ist eigentlich der Apparat, mit dem man das, was man an Energie investieren kann, mit seiner Muskelkraft, dass man das am effizientesten auf die Straße bringt.
Dazu noch mal eine ganz kurze Neugierfrage. Ist deswegen Treppensteigen auch anstrengender als geradeauslaufen und da im Sand laufen? Oder ist das, bilde ich mir das ein?
Nee. Nein, überhaupt nicht. Also Treppensteigen ist natürlich super mehr anstrengend. Deswegen gibt es ja extra auch Sportler, die trainieren, wenn sie trainieren, laufen die Treppen hoch, weil das super anstrengend ist, gerade wenn man schneller macht. Also wenn man sich sozusagen auf ebener Fläche vorwärts bewegt und würde dabei tatsächlich immer die gleiche Höhe bewahren, braucht man praktisch keine Energie. Also das natürlich, was an Reibung anfällt, das hat man beim Radfahren auch, das merkt man beim Radfahren, wenn man schneller fährt, spielt die Luftreibung eine immer zunehmend größere Rolle, weil die von der Geschwindigkeit abhängt, dann wird es anstrengender. Aber wenn man einfach so mit, sagen wir mal, gemächlicher Geschwindigkeit gerade vor sich hinrollt, ist das Fahrrad ja kaum gebremst. Aber sobald es bergauf geht, wird es natürlich langsamer, weil dann verrichtet man physikalisch, sagt man dazu, Hubarbeit, also das Anheben von Massen. Dafür benötigt man Arbeit. Und genau das macht man beim Treppensteigen natürlich auch. Da bewegt man sich ja nicht im Wesentlichen vorwärts, sondern eben nach oben. Und das ist, dafür ist das Verrichten von Arbeit notwendig. Und das ist anstrengend, genau.
Welche Leistung erzeugt denn jetzt ein Mensch, wenn er Fahrrad fährt oder sie?
Ja, vielleicht haben Sie schon mal irgendwie in so einem Fitnessstudio auf den Energiezähler geguckt oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das zu messen. Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem in welcher Leistungsfähigkeit sich dieser Mensch befindet. Also man kann so typischerweise mit so einer mittleren, guten Anstrengung kann man, um eine einfache Zahl zu nennen, 100 Watt an Leistung bringen. Also früher, als es noch mehr Glühlampen gab im Haushalt, wusste man 100 Watt, das ist schon so eine relativ starke Glühlampe, aber damit beleuchtet man nicht ein ganzes Haus. Also 100 Watt an Leistung, und wenn das 25% Wirkungsgrad sind, wie ich vorhin sagte, dann ist die eigentliche Leistung, die man damit aufbringt, also mit der Körpererwärmung und sowas, 400 Watt wären das, aber so ganz grob gesprochen.
Ja, und wie verhält sich das jetzt bei Menschen, die bei der Tour de France zum Beispiel teilnehmen?
Genau, das weiß ich, also ja, das habe ich schon gelesen. Das habe ich aber versucht schnell wieder zu vergessen, weil das ist extrem frustrierend, wenn man das liest, welche Leistung da aufgebracht wird. Also das ist extrem viel mehr, unglaublich, aber ich muss gestehen, ich kann es echt nicht mehr sagen. Mhm. Habe ich wieder vergessen.
Wir bewegen uns ja auch eher gemächlich mit dem Fahrrad.
Mir
ist auch noch begegnet ein bekannter, bekennender Fahrradfahrer unter den Physikern, war ja auch Albert Einstein, der ja zum Beispiel auch gesagt hat, dass er die Relativitätstheorie quasi beim Fahrradfahren in die gekommen ist, die Idee dazu. Ja. Haben Sie da selber irgendwie Erfahrungen zu oder einen Erklärungsansatz, warum Fahrradfahren irgendwie so eine ordnende und reinigende Wirkung haben kann oder irgendwie einem helfen kann, Gedanken klar zu fassen vielleicht?
Ja, also das ist, hat ja sowas Kontemplatives. Also der Vorteil ist, dass man beim Fahrradfahren in so eine rhythmische Bewegung kommt. Und wenn man gleichzeitig dann, sagen wir mal, einen Weg zurücklegt, der einem jetzt nicht kognitiv allzu viel abverlangt. Also klar, wenn man durch die Stadt fährt, ist man durch Ampeln und Querverkehr und sowas natürlich am Denken beeinträchtigt. Aber wenn man irgendwie so eine gerade Strecke hat, die man entlangfahren kann und dann da in so einen Rhythmus kommt, dann merkt man, aber das ist jetzt nur die subjektive Erfahrung, ich bin jetzt kein Psychologe, der das genauer beurteilen könnte, oder Neurowissenschaftler, dann merkt man, wie sich der Kopf da frei macht. Und leider habe ich jetzt noch nicht so kluge Ideen wie Albert Einstein gehabt, aber ich finde, man merkt das schon bei sich selbst auch, dass man in so einem, dass man dann ja so manche Alltagsgedanken irgendwie liegen lässt und so die Gelegenheit bekommt, so mal ein bisschen entlang, so einen Gedanken mal länger entlang zu spinnen. Also ich nutze das für mich selbst gern, also solche Fahrrad. Irgendwie, wenn ich so eine halbe Stunde Fahrrad fahre mal und weiß, das ist jetzt so eine gerade Strecke, dann nehme ich mir manchmal was zum Nachdenken auf diese Art und Weise mit.
Herr Erb, vielleicht abschließend, sind Sie so ganz Standard-City-Bike-Fahrer oder probieren Sie auch mal so freakige Sachen wie ein Liegerad aus?
Ja, als hätten Sie es geahnt, genau. Also ich selbst fahre so ein, so ein City-Bike oder Tourenrad, je nachdem. Und habe auch schon mal mir allerdings auch immer mal für eine längere Zeit, also für ein paar Tage, so ein Liegerad geliehen, mal so ein Trike oder auch eben eins mit zwei Rädern. Und das ist eine spannende und neuartige Erfahrung. Allerdings muss man dazu sagen, also gerade diesen normalen Liegerad, also das mit zwei Rädern, ist es erstaunlich. Man hat das Gefühl, man muss das Fahrradfahren nochmal völlig neu lernen.
Ja.
Völlig neue Erfahrung.
Es war ein großer Spaß, ja. Also es war aber eigentlich auch schön, einfach nochmal mit Anfang 20 nochmal Fahrrad fahren lernen. Also
genau.
Das war einfach ein toller Nachmittag.
Ja, ging mir auch so, genau. Also ich bin damit, gerade beim Losfahren hat man damit ja dann
genau.
Schwierigkeiten, bis man erstmal in die Geschwindigkeit kommt. Und ich bin auch ein Stück durch die Stadt gefahren und einmal sozusagen mitten auf so einer Kreuzung einfach umgekippt. Man fällt ja nicht tief. Und es ist zum Glück auch nichts passiert, weil alle anderen Verkehrsteilnehmer haben irgendwie angehalten und geguckt, was das da für ein merkwürdiger Mensch ist, der da mitten auf der Kreuzung mit so einem komischen Gefährt umfällt.
Was ja so der große Kritikpunkt ist, ne? Dass man den Menschen nicht mehr so gut sieht, weil die ja liegen. Aber dafür kann man dann sich halt eine coole Fahne einfach hinten ran bommeln.
Richtig, genau.
Na gut,
ja. Und der andere Nachteil ist ein bisschen, die sind ja so riesenlang und man sitzt mit dem Kopf, man hat hier die Beine vor sich gestreckt und den Kopf relativ weit hinten. Das heißt, für die Stadt ist es echt schwierig. Man muss schon so ein Stück erst in die Kreuzung reinfahren, bevor man überhaupt gucken kann. Und das ist für die Stadt, glaube ich, nicht so geeignet. Aber für Überland fand ich es toll.